Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Law to Go, der Podcast von Elsa Götting. Hier ist Jennifer, ich bin die Direktorin des Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich sehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Frau Helen Wienanz.
Herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank für die Einladung.
Ja, Frau Wienanz, Sie sind Rechtsanwältin für Opferrecht und genau darum soll es heute auch gehen, denn wir wollen heute mehr über Ihren Beruf als Opferrechtsanwältin erfahren. Vielleicht können Sie uns zunächst kurz etwas zu Ihrem Werdegang erzählen. Sie haben ja auch an der Uni Göttingen studiert, richtig?
Genau, ich habe in Göttingen studiert und auch zu dieser Zeit bereits an einem Lehrstuhl an der Uni gearbeitet. Ich bin dann für mein Referendariat nach Düsseldorf gegangen und anschließend wieder hierher zurückgekehrt. 2019 habe ich mich dann als Rechtsanwältin selbstständig gemacht und arbeite quasi von Beginn an ausschließlich auf dem Gebiet der Opferrechte.
Ja, und Sie haben ja auch bereits im Studium den Schwerpunkt Kriminalwissenschaften belegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Wussten Sie zu dieser Zeit bereits, dass Sie Opferrechtsanwältin werden möchten? Beziehungsweise woher kam dieses Interesse für das Opferrecht? Gab es da vielleicht auch einen speziellen Auslöser?
Also es war im Prinzip so, dass ich mich von Beginn des Studiums an praktisch ausschließlich für das Polizeirecht und insbesondere aber für das Strafrecht interessiert habe. Und deswegen war für mich auch relativ schnell klar, dass ich diesen kriminalrechtlichen Schwerpunkt belegen möchte. Das war auch wirklich extrem spannend. Also man kam mal so ein bisschen aus diesem trockeneren juristischen Alltag raus, hat mal eine JVA beispielsweise besucht oder auch eine Vorlesung habe ich besucht, in der psychisch Kranke, die Straftaten begangen haben, untergebracht waren und mit denen man Interviews führen konnte. Das waren also dann mal ganz praktische Einblicke in das Strafrecht, was mich einfach sehr interessiert hat. Ich hatte allerdings zu diesem Zeitpunkt nie im Kopf, dass ich Opferanwältin werden wollte. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, dass es auch reine Opferanwälte überhaupt gibt. Ich habe mich erst mit diesem Thema beschäftigt, als ich 2019 bei der Opferschutzorganisation Weißer Ring angefangen habe. Der damalige Außenstellenleiter hier in Göttingen ist als reiner Opferanwalt tätig und vertritt ausschließlich Opfer von Straftaten. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann sowohl über den Weißen Ring als auch über meinen Kollegen quasi mitbekommen, wie das ist, wenn man als reiner Opferanwalt tätig ist. Und wie man dann die Kriminalitätsopfer rechtlich auch unterstützen kann. Und dadurch habe ich dann quasi das ehrenamtliche Engagement und das berufliche Interesse verbinden können und mich dann auch als Opferanwältin selbstständig gemacht.
Ja, sehr interessant. Und würden Sie sagen, die Wahl des Rechtsgebietes hat auch Auswirkungen auf Sie als Privatperson? Wird man ängstlicher dadurch, dass Sie ja nun ständig mit Verbrechen konfrontiert sind?
Also ängstlicher würde ich nicht sagen, aber durchaus misstrauischer. Es ist beispielsweise so, wenn ich jetzt unterwegs bin, über die Straße gehe oder ich sehe irgendwo, kommen mir Personen entgegen, die offenkundig unter Betäubungsmitteleinfluss beispielsweise stehen, dann mache ich da einen ganz großen Bogen drum, weil ich einfach aus verschiedenen Verfahren weiß, wie unberechenbar diese Personen sind. Ich weiß natürlich, dass nicht alle, die irgendwie unter Betäubungsmitteln stehen und da rumgrölen, dass auch tatsächlich von denen eine Gefahr ausgeht. Aber ich will das Risiko überhaupt nicht eingehen, weil ich weiß, dass es immer wieder welche gibt, die auch tatsächlich dann sich selber gar nicht kontrollieren können. Und deswegen mache ich da eher einen großen Bogen drum. Es ist aber andererseits beispielsweise auch so, das ist, fürchte ich, jetzt mittlerweile auch eine Berufskrankheit, dass wenn ich unterwegs bin und ich sehe erwachsene männliche Personen, die sehr, sehr engen Körperkontakt mit jüngeren Kindern beispielsweise haben, dass ich da schon sehr aufmerksam hingucke und versuche, die Situation einzuschätzen. Sind das möglicherweise die Eltern oder in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Ich möchte gar nicht so misstrauisch sein, aber das bringt, glaube ich, der Beruf mit sich, dass man einfach genau hinguckt und versucht, was ist das eigentlich gerade für eine Situation, die ich da beobachte.
Ja, sehr verständlich auf jeden Fall. Ja, dann würde mich weiter interessieren, dadurch, dass Sie die Opfer vertreten und ja in der Regel bereits ein schädigendes Ereignis eingetreten ist, beziehungsweise manchmal das Opfer auch schon verstorben ist und Sie dann nur noch die Hinterbliebenen vertreten, gibt es bei Ihnen ja nicht den klassischen Erfolg im Sinne eines Freispruchs oder dem Verfahrenssieg. Wann würden Sie sagen, ist für Sie ein Fall denn erfolgreich abgeschlossen? Muss der Täter dafür besonders hoch bestraft werden?
Also Sie haben absolut recht, dass man quasi so einen klassischen Erfolg gibt es nicht häufig. Und das empfinde ich manchmal so, dass es wirklich nur Verlierer auf allen Seiten gibt, weil es eben schon etwas Schlimmes immer passiert ist, wenn Personen zu mir kommen. Und es ist ja ganz unterschiedlich. Also Mandantinnen und Mandanten, wobei ich muss tatsächlich sagen, es sind überwiegend Frauen, die zu mir kommen. Also bestimmt 80% der Personen, die zu mir kommen, sind weiblich. Und wenn die zu mir kommen, ist es entweder so, dass sie schon eine Strafanzeige erstattet haben oder überlegen, das erst zu tun und gerne dafür rechtlich sich erstmal beraten lassen möchten, was das bedeuten würde, was das für Möglichkeiten gibt. Und dann sage ich von Anfang an, wie ich die Situation einschätze. Ich weiß aber immer erstmal natürlich nur die Sicht der Person, die mir das schildert. Ich weiß nicht unbedingt, was es für Beweise gibt, was Zeugen aussagen könnten oder. Und deswegen mache ich von Anfang an auch wirklich im Erstgespräch immer klar, dass wenn man diesen Weg geht, es keine Garantie dafür gibt, dass es auch am Ende zu einer Verurteilung kommt, was sich natürlich die meisten wünschen, die zu mir kommen. Aber ich sage auch von Anfang an, dass es trotzdem, selbst wenn es am Ende nicht für eine Verurteilung reichen könnte, aus welchen Gründen auch immer, die Gründe können ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich und vielfältig sein, aber selbst wenn es nicht zu einer Verurteilung kommt, ist es meistens so, das ist auch das, was mir Mandantinnen zurückspiegeln, dass sie trotzdem froh sind, diesen Weg gegangen zu sein, weil sie einfach gelernt haben, dadurch aus ihrer Opferrolle, in die sie nicht freiwillig reingeraten sind, dass sie merken, dass sie so ein bisschen wieder die Kontrolle über ihr Leben zurückgewinnen, wenn sie das anzeigen oder wenn sie darüber sprechen und auch einfach für sich klarstellen und auch für die Außenwelt klarstellen und natürlich auch für den Täter, dass es Konsequenzen hat, wenn man so mit ihnen umgeht, dass sie sich das nicht gefallen lassen und dass zumindest erstmal ein Strafverfahren eingeleitet wird, unabhängig davon, wie es dann am Ende auch ausgeht. Und dass, wenn es zu einer Verurteilung kommt, auch den Betroffenen die Strafe meistens nicht hoch genug ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Die sind häufig für ihr Leben lang leiden sie unter dem, was sie erfahren haben, sei es sexuelle Gewalt oder häusliche Gewalt oder was auch immer ihnen passiert ist. Sie haben vielleicht einen Angehörigen verloren durch eine Straftat und insofern ist nachvollziehbar, dass sie, weil sie ihr Leben lang darunter leiden, natürlich die höchstmögliche Strafe haben möchten und mit dem Strafmaß häufig nicht zufrieden sind. Aber den meisten geht es gar nicht so sehr um die konkrete Strafhöhe, sondern insbesondere darum, dass man ihnen glaubt und dass sie hinterher wissen, dass das, was sie erlebt haben, zumindest auch gehört worden ist.
Ja. Dann würde mich weiter das Verhältnis zu Ihren Mandanten interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie in vielen Fällen nicht nur Anwältin sind und rechtlich beraten, sondern vielleicht ein Stück weit auch als Vertrauensperson agieren. Sie sind ja jetzt gerade auch spezialisiert auf die Vertretung von Opfern von Sexualverbrechen und häuslicher Gewalt. Und um vielleicht so ein bisschen den Hintergrund zu geben, laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ja jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt. Gerade auch bei häuslicher Gewalt stammen die Opfer aus allen sozialen Schichten und Altersgruppen. Und dann ist es ja eben häufig so, dass viele Betroffene sich auch schämen, darüber zu sprechen oder sich selbst die Schuld geben, sind vielleicht sozial isoliert, weshalb man eben auch von einer hohen Dunkelziffer ausgeht. Und so ein bisschen vor diesem Hintergrund würden Sie meine Vermutung bestätigen, dass Sie auch eine Vertrauensperson darstellen, beziehungsweise wie würden Sie das Verhältnis zu Ihren Mandanten beschreiben?
Ja, also Vertrauensperson trifft es, glaube ich, ganz gut. Es sind ja extrem intime Details, die ich häufig von Personen erfahre, die manchmal 20 Jahre lang in einer Ehe gelebt haben, in der sie geschlagen, vergewaltigt wurden, die teilweise mir berichten, dass sie als Kind von Familienmitgliedern missbraucht worden sind. Und natürlich wird auch ganz viel geweint, weil einfach das extrem belastende Dinge sind, egal wie lange sie her sind. Und man baut natürlich auch absolut dann eine emotionale Beziehung zu den Personen auf. Man spricht häufig auch länger und erfährt, was alles passiert ist und wie die Personen heute noch darunter leiden. Deswegen ist es aber auch wichtig, sich immer wieder abzugrenzen. Denn natürlich höre ich mir das alles an und es macht mich auch teilweise sehr betroffen, weil mir die Person wirklich, weil ich sehe, wie sie darunter leiden und ich es schlimm finde, dass sie sowas erleben mussten, aber es ist dann auch wichtig, klarzumachen, mir und ihnen klarzumachen, ich bin nicht ihre Freundin, ich bin ihre Anwältin und ich vertrete gerne ihre rechtlichen Interessen, aber das beschränkt sich eben auch tatsächlich auf die Interessenvertretung und nicht auf das, was möglicherweise noch so drumherum ist. Und das muss man vielleicht auch immer wieder klar machen. Das ist auch nicht ganz einfach, weil man natürlich auch den Leuten helfen möchte. Man möchte sie nicht abweisen, wenn sie sich dann noch mit anderen Problemen an einen wenden. Aber man muss auch immer wieder deutlich machen, gehört nicht mehr dazu und da kann ich Ihnen dann auch leider nicht helfen. Ich kann aber natürlich, habe ich Möglichkeiten, insbesondere an psychologische Unterstützung zu vermitteln, die auch ganz, ganz wichtig in den Fällen ist, dass die begleitend stattfindet. Ich selber bin aber eben nicht dafür da, um das Ganze psychotherapeutisch aufzuarbeiten oder ähnlich, aber natürlich kann man über das Netzwerk versuchen, all diese Interessen, die bei den Mandantinnen vorherrschen, dann auch versuchen abzudecken.
Ja, einen weiteren Aspekt, den ich sehr interessant finde, wäre, wie Sie vorgehen, wenn Sie das Gefühl haben, eine Mandantin oder ein Mandant sagt Ihnen nicht die Wahrheit. Man hört ja auch immer wieder, dass es Falschanschuldigungen bezüglich Sexualverbrechen gibt. Das ist natürlich in Anbetracht der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen für einen Angeschuldigten ruinierend. Auf der anderen Seite muss man dann aber natürlich auch sehr vorsichtig sein, denn ebenso dramatisch ist es, wenn eine Frau oder auch ein Mann den Mut findet und ein Sexualverbrechen anzeigt und man diesem dann keinen Glauben schenkt. Und es gibt ja auch so ein bisschen Zahlenmaterial. Es gibt immer sehr unterschiedliche Erhebungen dazu, wie viel Prozent der Anschuldigungen falsch sind. In der Regel wird so ein Wert zwischen 2 und 8% angegeben. Vielleicht können Sie da auch noch näher was zu sagen. Unter anderem der Bundesverband der Frauenberatungsstelle und des Frauennotrufes setzt den Anteil für Falschbeschuldigungen bei etwa 3% an. Also ja, vor diesem Hintergrund, wie gehen Sie vor, wenn Sie denken, da stimmt was nicht?
Also es kommt absolut selten vor, dass ich tatsächlich mal so einen Eindruck habe. Insofern glaube ich auch, wenn man den Statistiken trauen kann, dass die Zahl derjenigen, die sich ganz bewusst zu einer Falschbeschuldigung entscheiden und das Ganze dann auch durchziehen, extrem niedrig sein dürfte. Aber Sie haben absolut recht, es ist umso dramatischer, wenn das passiert. Wir haben es in dem Fall Kachelmann gesehen. Das sind existenzvernichtende Vorwürfe und da kann man absolut nachvollziehen, dass da genau hingeguckt wird, gar keine Frage. Ich selber erlebe das aber wirklich quasi praktisch gar nicht. Also es ist durchaus manchmal der Fall, dass Frauen davon berichten, etwas diffus, weil sie sich nicht mehr genau erinnern können. Das liegt aber auch häufig dann daran, dass es einfach so lange her ist und der Körper ja auch Mechanismen hat, um besonders schlimme Erfahrungen nicht so ins Bewusstsein dringen zu lassen. Und das sind vielleicht so Grenzfälle, wo man auch von vornherein sagen muss, da wird eine Verurteilung schwierig. Aber dass wirklich jemand hierher kommt und sagt, ich möchte jemanden anzeigen und ich das Gefühl habe, das ist völliger Quatsch, da steckt überhaupt nichts dahinter, das habe ich so glücklicherweise noch nicht erlebt. Aber für den Fall, dass das so sein sollte, würde ich der Person, wir sind ja in einem Vertrauensverhältnis zwischen Anwältin und Mandant, insofern kann ich ganz frei sprechen und könnte ich auch sagen, dass ich hier möglicherweise die Vermutung hätte, dass die Geschichte so, wie sie mir erzählt wird, nicht ganz stimmen kann. Es ist aber überhaupt nicht meine Aufgabe, wenn irgendwelche Zweifel an einer bestehen, dann die Person ins Kreuzverhör zu nehmen und zu sagen, na, Moment mal, da kann irgendwas nicht sein. Das absolut gar nicht. Es ist ja auch so, man kann ja auch ein Strafverfahren dann einleiten und es gibt ja noch genug Instanzen, die prüfen, ob das sich nachweisen lässt oder nicht. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, deutlich zu machen, dass die Zahl der, es ist ja gerade bei Sexualdelikten oder bei Missbrauchsdelikten so, dass es keine Zeugen für diese Taten gibt. Und insofern steht häufig Aussage gegen Aussage und es ist natürlich für die Betroffenen immer schwierig nachzuweisen, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht. Und in den Fällen kann es dann häufig dazu kommen, dass das Verfahren nicht mit einer Verurteilung endet, dass es entweder schon von der Staatsanwaltschaft eingestellt wird oder später im Gerichtsverfahren es zu einem Freispruch kommt. Das bedeutet ja nicht, dass die Frauen bewusst eine Falschbeschuldigung in die Welt gesetzt haben, sondern dass man es am Ende einfach nicht beweisen konnte. Und das auch einfach ein Zeichen ist, dass es nicht unbedingt ja, daran liegt, dass es nicht stattgefunden hat, sondern dass man es einfach nur nicht beweisen konnte. Und aber allein die Tatsache, dass es angezeigt wurde, gibt und auch man die Möglichkeit hatte, darüber zu richten, ist dann schon etwas, was Opfern tatsächlich bei der Verarbeitung des Ganzen helfen kann.
Dann wollen wir noch etwas konkreter werden. Gibt es einen Fall, welcher Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist, von dem Sie uns näher berichten können?
Also es gibt viele Fälle, an die ich immer wieder mal denken muss und das aus unterschiedlichen Gründen, entweder weil sie mich emotional besonders berührt haben oder betroffen gemacht haben oder weil sie teilweise auch so unvorstellbar sind, dass ich selber schon gedacht habe, sowas kann es nicht sein. Also beispielsweise Fälle von ritueller Gewalt. Als ich damit das erste Mal konfrontiert wurde, war das etwas, was meine Vorstellungskraft tatsächlich überstiegen hat, dass es Menschen gibt, und zwar offensichtlich gar nicht so wenige, die sich in Gruppen organisiert haben und unter dem Deckmantel von irgendwelchen religiösen, ja, muss man tatsächlich sagen, Vorstellungen, dann systematisch innerhalb einer Gruppe Kinder missbrauchen, vergewaltigen und auf übelste Art und Weise foltern. Das hat tatsächlich so etwas ursprünglich mal, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass es das gibt. Aber solche Fälle ja, rühren einen schon auf, weil man denkt, das kann eigentlich nicht sein, dass sowas bei uns hier in Deutschland oder auch einfach hier in unserer Umgebung stattfindet. Und ansonsten gibt es aber auch Fälle, die mich einfach begleitet haben oder immer wieder begleiten, weil man mit den Mandantinnen oder Mandanten persönlich sich verbunden gefühlt hat, weil man auch einfach mitgelitten hat. Ich vertrete viele Familien, die jemanden durch ein Tötungsdelikt verloren haben, also entweder durch eine fahrlässige Tötung oder einen Totschlag oder einen Mord. Und nachvollziehbarerweise sind diese Personen natürlich extrem emotional betroffen. Und das drückt sich dann im Prinzip darin aus, dass viele auch an einem Strafverfahren teilnehmen, weil sie sagen, das brauchen sie irgendwie für ihre eigene Verarbeitung. Sie wollen wissen, was ist damals passiert, wie konnte es dazu kommen. Häufig ist es ja so, dass dann der Ex-Partner oder Partner seine Freundin tötet. Das passiert ja leider bei uns jeden dritten Tag, wenn man den Statistiken da glaubt. Und das ist für Hinterbliebene quasi, ja, sehr zerstörend, weil einerseits natürlich man häufig auch den Täter kannte, weil der eigentlich mit in der Familie gelebt hat. So war es beispielsweise in einem Fall aus Lüneburg. Da hatte die Tochter einen Freund, der quasi mit in die Familie aufgenommen wurde und der sie dann auf schlimmste Art und Weise getötet hat im Auto mit einem Messer. Und die Frage der Familie und auch die Frage, die ich mir tatsächlich die ganze Zeit gestellt habe, war die Frage nach dem Warum. Wir konnten es uns nicht erklären. Das war eigentlich, so wie es uns beschrieben wurde, eine harmonische und glückliche Beziehung. Und zu sehen, was die Eltern durchmachen und auch die Schwester, was die durchgemacht haben, in diesem Verfahren dort zu sitzen, jeden Tag auch dem Angeklagten gegenüber zu sitzen, den sie wie einen eigenen Sohn in ihre Familie aufgenommen haben, und immer wieder darüber zu berichten, wie sie die Beziehung wahrgenommen haben, was ihre Tochter für ein Mensch war. Und das war noch das, was am schwersten, glaube ich, für viele der Zuhörer und Beteiligten auszuhalten war. In dem Fall war es auch noch so, dass der Vater seine eigene Tochter gefunden hat, weil er sich Sorgen gemacht hat. Er ist dann losgefahren mit dem Auto und hat sie in dem Auto gefunden, in einem anderen Auto. Und hat sie noch versucht wiederzubeleben, obwohl eigentlich schon klar war, dass sie tot war. Aber vor lauter Verzweiflung hat er das einfach versucht. Und das auch vor Gericht zu hören, mitzuerleben, das ist wirklich schwer auszuhalten. Und insofern sind das solche Fälle, die einem schon im Gedächtnis bleiben und die einen auch wirklich emotional bewegen, gar keine Frage.
Ja, das glaube ich. Es klingt wirklich sehr ergreifend, wie Sie das beschrieben haben. Ja. Dann zu meiner letzten Frage. Teilweise ließ sich jetzt schon ein bisschen was raushören, worauf es als Opferrechtsanwältin ankommt. Wir haben jetzt vor allem so ein bisschen über das Einfühlungsvermögen gesprochen, aber auch darüber, dass man an gewissen Punkten abgrenzen muss und sie eben nicht eine Freundin des Opfers darstellen. Aber vielleicht können Sie noch einmal auf den Punkt bringen bzw. ergänzen, welche Fähigkeiten jemand mitbringen sollte, der daran interessiert ist, Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin für Opferrecht zu werden.
Also ich glaube, für den Mandantenkontakt ist es ganz wichtig, dass man empathisch ist und sich auf sein Gegenüber einlassen kann. Man darf aber nicht allzu sensibel sein, denn das, womit man tagtäglich konfrontiert wird, sind wirklich schlimme Dinge. Es ist auch so, dass man natürlich die Akten durcharbeiten muss. Dort sind Bilder drin. Teilweise gibt es auch Videos, die man sich in Verfahren angucken muss. Das ist etwas, da muss man ja schon ein bisschen härter im Nehmen sein. Ansonsten ist es, glaube ich, sehr schwer, die Dinge auszuhalten und sich auch abzugrenzen und sie nicht mit nach Hause zu nehmen. Denn wenn man jeden Tag damit konfrontiert wird und das dann noch mitnimmt, dann verliert man vielleicht auch so ein bisschen den Glauben in die Menschheit, weil einfach so viel Schlimmes auch in kleinen Städten wie Göttingen beispielsweise stattfindet, wo die Leute immer wieder überrascht sind, dass es das hier gibt. Aber das findet halt jeden Tag hier und überall tausendfach statt. Man bekommt es häufig nur nicht mit. Man muss vielleicht auch noch ein bisschen sensibler allgemein dafür werden, dass die Dinge, die man in der Zeitung liest, nicht ganz weit weg sind, sondern auch in unser aller Umfeld passieren und man dementsprechend vielleicht ein bisschen aufmerksamer hingucken sollte, wenn man Veränderungen bei Leuten wahrnimmt und einfach mal häufiger genauer hingucken sollte, was dahinter steckt. Und ansonsten, glaube ich, muss man auch sehr geduldig sein, denn es ist ganz, ganz schwierig manchmal den Mandantinnen zu erklären, was das eigentlich jetzt alles aus rechtlicher Sicht bedeutet. Und da kommt es auf andere Dinge an, als die Personen vielleicht aus ihrer emotionalen Sicht denken, worauf es ankommen könnte. Und dann ist es immer wieder Aufgabe zu erklären, was das jetzt bedeutet, wie das jetzt weitergeht und was für das Strafverfahren rechtlich relevant ist und was aber auch nicht. Und ich glaube auch, dass man das, dass man Opferanwältin aus Überzeugung machen sollte. Also nur dann, wenn man auch wirklich, ja, sich für die Menschen, die dahinter stehen und ihre Schicksale interessiert, weil es kein Beruf ist, mit dem man jetzt vergleichbar einer Großkanzlei, glaube ich, sein Einkommen verdienen kann.
Ja, dann vielen Dank, Frau Wienerns, für das sehr interessante Gespräch und die Einblicke in Ihren Beruf.
Sehr gerne.
Ja, danke auch an die Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Alles Gute und bis zur nächsten Folge.